Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat dort zu einem weitgehenden Boykott russischer Kultur geführt, gerade auch in der Literatur. Das kritisiert der ukrainische Kulturwissenschaftler Roman Dubasevich. Mit ihm spreche ich gleich über den Sturz von Puschkin-Denkmälern in der Ukraine und andere Reaktionen auf den russischen Angriff. Seit dem russischen Krieg gegen die ganze Ukraine, seit Februar 2022, gibt es Forderungen aus der Ukraine, auch die russische Kultur mit in Haftung zu nehmen für den russischen Imperialismus. Der ukrainische Penner zum Beispiel gefordert, russische Schriftsteller und Verlage zu boykottieren. Solche Aufrufe zum Boykott russischer Kultur, die sind in diesen Tagen auch Thema beim Greifswalder Ukrainikum. Das ist eine internationale Veranstaltungsreihe zur Ukraine an der Universität Greifswald, die es schon viele Jahre gibt. Sie wird von Roman Dubasevich geleitet. Er ist Professor für Ukrainistik in Greifswald und er kommt selbst aus der Ukraine. Ich bin jetzt mit ihm in Greifswald verbunden. Guten Tag, Herr Dubasevich.
Ja, guten Tag.
Wie haben Sie denn dieses schwierige Thema, den Boykott russischer Kultur, diskutiert beim Ukrainikum in Greifswald?
Unser Ukrainikum, unsere Sommerschule dieses Jahr heißt Nach den Imperien, postkoloniale Verflechtungen der Ukraine. Und wir haben uns natürlich im Vordergrund sehr stark mit der ukrainisch-russischen Beziehung beschäftigt, vor allem mit den Auswirkungen des Krieges auf die Wahrnehmung der russisch-ukrainischen Beziehung. Aber auch gleichzeitig, deswegen steht Imperien im Plural im Titel unserer Sommerschule, haben wir natürlich gefragt, inwiefern die ukrainische Kultur auf die russische Aggression teilweise mit der Sprache reagiert, die sie beim westlichen Imperialismus gelernt hat. Das heißt, diese Verwicklungen, Verflechtungen und Verwerfungen zwischen verschiedenen imperialen Polen der ukrainischen Geschichte standen jetzt im Vordergrund.
Also das heißt auch eine kritische Perspektive auf die ukrainischen Reaktionen auf die russische Aggression. Ich weiß nicht, Sie hatten ja wahrscheinlich auch ukrainisches Publikum dabei in Greifswald. Wie war da die Reaktion auch auf diese Ihre kritische Haltung?
Wir hatten großes Glück dieses Mal bei unserem Publikum, das sehr offen war für eine kritische Debatte, also auch unsere Thesen oder unsere Ideen konnten wir sehr offen diskutieren. Die erste Frage, die wir diskutiert haben, ob es inwiefern es legitim ist im Falle einer solchen Aggression, eines solchen Traumatisierung gleich den Bogen auf die Kultur zu spannen, beziehungsweise gleich die Kultur mitverantwortlich zu erklären. Inwiefern ist das überhaupt legitim, so eine Verbindung, so einen Zusammenhang herzustellen? Und dieser Zusammenhang ist aber nicht neu, er wurde von der postkolonialen Theorie bereits thematisiert und wir haben uns angeguckt und gefragt, inwiefern man Puschkin verantwortlich für Putin machen kann.
Ich würde gerne noch mal nachfragen, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben sich angeschaut, ob die Ukraine in der Reaktion auf den russischen Überfall auch mit einer Rhetorik unter Verwendung von Begriffen des westlichen Imperialismus, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, geantwortet hat. Können Sie das noch konkretisieren, was Sie damit genauer meinen?
Noch vor dem Krieg und sogar noch vor 2014 gab es die Vorstellungen, dass eine echte ukrainische Identität hauptsächlich im Zentrum, im Westen vertreten ist, in ukrainophonen Gebieten der Ukraine und die russophonen Gebiete der Ukraine eigentlich umerzogen werden sollten, wieder ukrainisiert werden sollten. Und diese Vorstellungen wurden begleitet von entsprechenden Tropen, also von entsprechenden Metaphern. Zum Beispiel zu dieser zentralen Metapher gehört die Vorstellung, dass der Osten, der Südosten der Ukraine eine Art dicke Pole, also ein wildes Feld, ist. Das war ein Begriff eigentlich aus der polnischen Kulturgeschichte und damit bezeichnet man die unbewohnten Steppengebiete, die sozusagen zwischen der polnischen Adelsrepublik und dem Herrschaftsbereich der Osmanen oder der Krim-Tataren gelegen haben. Und diese Vorstellung von dicke Pole, von wilder Steppe oder wilden Feldern wurde sozusagen als Synonym für die Kulturlosigkeit, für die fehlende Zivilisation genommen. Und das verknüpfte man dann mit dem Einfluss des russischen Imperiums und dann später mit der Sowjetunion, also mit dem Homo Sovieticus. Ja? Und diese Vorstellungen haben natürlich zu großen Spannungen innerhalb der Ukraine bereits am Vorabend von 2014 von Euromaidan geführt. Und trotz aller Versuche, inklusivere Identitätskonzepte zu schaffen, hat der Krieg, der andauernde, dazu geführt, dass sich doch immer wieder so ethnozentrische Elemente durchgesetzt haben. Und natürlich der aktuelle Angriff hat zu einer unglaublichen Eskalation und Entfremdung und eben dem Canceling von allen russischen Spuren in der ukrainischen Kulturlandschaft geführt.
Lassen Sie uns den Hintergrund dieser Boykottforderung gegenüber der russischen Kultur genauer anschauen. Der Auslöser, man muss sich das natürlich immer wieder vor Augen halten, ist der russische Überfall auf die Ukraine und die russische Kriegsführung seit 2014 gegen die Ukraine. Danach, nach dem Überfall 2022, hat zum Beispiel der auch bei uns sehr bekannte ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowitsch ablehnend von Tolstojewski gesprochen, also von einer von Tolstoi und Dostojewski, die beiden als literarischer Verkörperung eines russischen Großmachtbewusstseins. Was halten Sie von so einer Tolstojewski-These?
Ich finde, das ist eine sehr vulgarisierte Form der Auseinandersetzung mit der Problematik der Beziehungen zwischen Kultur und den jeweiligen politischen Formationen, in denen sie lebt. Tolstoi und Dostojewski haben natürlich in einer Zeit geschrieben, in der Russland Imperium war. Und natürlich sind ihre Texte geprägt von imperialem Denken. Aber gleichzeitig waren sie die schärfsten Kritiker auch des Imperiums und auch des Krieges, wenn man sich Tolstois Krieg und Frieden anguckt. Und in einer traumatischen Situation wie des Angriffes, einer Aggression, ist die Gefahr groß, dass die Zeit, über diese verschiedenen Zusammenhänge nachzudenken, gar nicht gegeben ist. Und es kommt zu einer paradoxen Sache, dass man sich sogar mit dem Angreifer auf die Art und Weise identifiziert, dass man dieses Erbe, das auch ein ukrainisches Kulturerbe geworden ist durch die russophone Bevölkerung, auch mit zerstört in der Vorstellung, damit will man sozusagen den Aggressor treffen. Und das ist natürlich ein Denken, das hinterfragt werden kann.
Wenn wir noch auf ein anderes Beispiel schauen, in der Ukraine wurde in jüngster Zeit mehrfach zum Abriss von Puschkin-Denkmälern aufgerufen, weil Puschkin die Großmachtfantasien der russischen Gesellschaft seinerzeit befördert habe. Bei diesen Aufrufen soll auch der Schriftsteller Serhiy Zhadan, also einer der bedeutendsten Gegenwartsautoren der Ukraine, eine Rolle gespielt haben. Können Sie sagen, welche Rolle er da spielt?
Serhiy Zhadan hat eine Reihe von Aktionen gestartet, in denen er sich vor Puschkin-Denkmälern in verschiedenen ukrainischen Städten, in seinem heimatlichen Kharkiv, in Dnipro, in Kiew und in vielen kleineren Gemeinden hat sich fotografieren lassen. Und am Anfang hätte man das sogar als einen Versuch deuten können, die Denkmäler zu schützen. Aber dann war klar, dass er mit seinem Kommentar, er möchte auf nichts anspielen, nur sich dort postieren, war klar, dass er auf eine Demontage dieser Denkmäler anspielt. Und entsprechend wurden diese Denkmäler dann abgetragen oder irgendwie weggeschafft. Und das ist für mich eine sehr tragische, eine zutiefst tragische Entwicklung und ein Akt der Selbstzerstörung.
Warum entzündet sich die Kritik auch gerade an Puschkin? Was ist da in Puschkins Werk gemeint bei dieser Kritik an ihm oder bei diesen Denkmalzerstörungen?
Ich denke, das ist zunächst für mich eine traumatische Reaktion, die nicht sich die Zeit lässt, sich mit seinen Werken zu beschäftigen. Das ist sozusagen das Tragische. Es gibt in seinen Werken, zum Beispiel in seinem berühmten Poem Poltava, versuchte als eine der ersten russischen Autoren die Ukraine poetisch in die russische Imagination anzuschreiben, ja, indem er die Schlacht bei Poltava 1709 zwischen dem russischen Zaren Peter I. und dem schwedischen König Karl XII. Beschreibt. Aber diese Opposition zwischen dem heimtückischen Kosakenhäuptling, erratischen Kosakenhäuptling und dem erhabenen russischen absolutistischen Herrscher ist nur eine Ebene des Poems, sozusagen die offensichtlichste, aber eigentlich die Protagonistin des Poems ist eine ukrainische Frau, die sich in Mazepa verliebt. Insofern gibt es durchaus auch sehr, sehr große Empathie und Sympathie gegenüber gerade weiblichen Figuren in diesem Poem. Aber durch diesen enormen Druck, den der Krieg auslöst, durch dieses Entsetzen angesichts der Zerstörung, greift man zu verkürztesten Reaktionen, zu reflexartigen Reaktionen. Und das ist für mich das Tragische, dass im Prinzip normalerweise hätte es eine Debatte stattfinden müssen, wo man sich mit den Werken nochmal beschäftigen würde, die nochmal lesen, diskutieren würde. Aber
dafür ist jetzt kein Raum in dieser Situation. Ich würde Sie gerne auch fragen, als Professor für Ukrainistik befassen Sie sich ja eigentlich vor allem mit der ukrainischen Kulturgeschichte. Ja. Hat man sich denn in der Ukraine auch kritisch befasst mit den Klassikern der ukrainischen Literatur, weil wir jetzt gerade über die Klassiker der russischen Literatur gesprochen haben, also im Blick auf die ukrainische Literatur, zum Beispiel mit der Frage, ob es antisemitische oder auch rassistische Tendenzen gibt bei den ukrainischen Klassikern?
Eben nicht. Also wenn man sozusagen dieses Canceling oder diesen ikonoklastische Verhaltensweise auf die ukrainische Literatur anwenden würde, würde man auch feststellen, dass bei beiden größten Klassikern der ukrainischen Literatur die Kinder ihrer Zeit waren, Kinder ihrer Epoche, wie Elemente des Antisemitismus haben oder antipolnische Elemente. Das ist zum Beispiel bei Taras Schewtschenko, wo immer wieder Massaker der Kosaken an polnische Bevölkerung oder Misshandlungen der Juden beschrieben werden und kaum thematisiert werden in der Schule oder im universitären Curriculum oder nur selten thematisiert. Und diese Gewaltpotenziale waren bereits ein Thema nach der Wende. Keine geringere als berühmte ukrainische Literaturwissenschaftlerin Solomija Pawlitschko hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, sich auch mit diesen Gewaltpotenzialen innerhalb der ukrainischen Literatur zu beschäftigen. Aber ja, dazu ist es in den Wirtschaftswirren der 90er Jahre und später in politischen Kämpfen gar nicht großflächig gekommen. Insofern die Frage ist sehr berechtigt.
Herr Dubasevich, Sie kritisieren, wie wir jetzt gehört haben, bestimmte Aktionen und Forderungen in der ukrainischen Kulturpolitik gegen Symbole und Autoren der russischen Kultur und Literatur. Jetzt in dieser gegenwärtigen, so aufgeheizten Situation, vom Krieg geprägten Situation, kann Ihnen das den Vorwurf einbringen, für die russische Seite Partei zu ergreifen? Werden Ihnen solche Vorwürfe gemacht?
Ja, ich erlebe immer wieder Entfremdung und sogar eine gewisse Isolation. Einige Kollegen gehen auf Distanz oder versuchen, einen Dialog zu meiden. Und ja, es gibt eine sehr starke Solidarisierung und verständliche Solidarisierung mit der ukrainischen Seite und mit dem Opfer. Aber dass diese ganzen kulturellen Konflikte viel komplizierter sind als diese bewaffneten Auseinandersetzungen. Und es ist auch nicht weniger wichtig, Munition für die Armee zu liefern, sondern mit entsprechender intellektueller Munition diese Fragen zu bearbeiten. Das bleibt leider in dieser Polarisierung auf der Strecke. Und so, wenn man sich kritisch mit diesen ikonoklastischen Aktionen von Serhii Zhadan beschäftigt, kommt man sich fast wie ein Netzbeschmutzer vor.
Und Ihre Haltung wäre, wenn ich Sie richtig verstehe jetzt aus unserem Gespräch, dass es der Glaubwürdigkeit der Ukraine helfen würde, sich auch kritisch mit der eigenen Geschichte und, wie Sie eben vom Gewaltpotenzial bei ukrainischen Klassikern gesprochen haben, sich damit offen auseinanderzusetzen?
Das würde, glaube ich, nicht nur die Glaubwürdigkeit der Ukraine stärken. Ich glaube, das hätte auch einen pragmatischen Wert. Das ist diese enorme Dehumanisierung und Barbarisierung des Krieges vielleicht eine kleine Hürde wäre für eine endgültige Entmenschlichung voneinander und ein Versuch, zumindest Bereiche aufrechtzuerhalten, in denen man wieder nach dem Krieg die Beziehungen wieder aufnehmen kann und wieder beleben kann.
Die Haltung zur russischen Literatur aus Sicht der Ukraine, darüber habe ich mit Roman Dubasevich gesprochen. Er ist Professor für Ukrainistik in Greifswald. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für Ihr Interesse.
Straßenkritik.
Martin Freiberg, ich bin der wissenschaftliche Leiter des Botanischen Gartens an der Universität Leipzig. Ja, ich habe gerade einen sehr interessanten Artikel im Spektrum der Wissenschaft gelesen über die neuesten Gedanken zur Entstehung des Lebens. Da gibt es ja die verschiedensten Theorien, die ich als Schüler schon mitbekommen hatte in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, so lange ist das schon her. In dem Artikel ging es jetzt eben um neueste Erkenntnisse, also was waren die ersten Moleküle, die sich dann zum Leben weiterentwickelt haben, DNA, RNA, Proteine und ähnliches. Ähnliches. Also nach der Theorie spielen die Gesteine tatsächlich eine wesentliche Rolle, also die Oberfläche von bestimmten Steinen. Steine haben eben auch kleine Löcher, sind porös und in diesen kleinen Taschen und Rissen, da waren dann die ersten Moleküle, die später das Leben ausgemacht haben, eben auch geschützt vor atmosphärischen Problemen, also vor ultravioletten Strahlen. Und ja, das fand ich also sehr interessant.
Martin Freiberg vom Botanischen Garten Leipzig hat sich informiert über die Entstehung des Lebens, und zwar in dem Text Vom Gestein zur ersten Zelle. Das ist ein Text von Martina Preine aus der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft, die ja Ausgabe vom Juli 2023.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn Sie meinen, das Debüt einer 80-Jährigen müsse milde und nostalgisch sein, irren Sie sich gewaltig. Das war im Oprah Daily Magazin der Talkshow-Königin Oprah Winfrey zu lesen über Jane Campbells Debüt Kleine Kratzer. Jane Campbell war eben tatsächlich 80 Jahre alt, als sie im vergangenen Jahr ihr erstes Buch veröffentlicht hat. Sie hat vorher als Psychoanalytikerin im britischen Oxford gelebt und gearbeitet, und ihren ersten Erzählungsband, den gibt es jetzt auch auf Deutsch, Katharina Döbler hat ihn für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Milde oder nostalgisch sind diese Geschichten also nicht, wenn man diesem Zitat glauben kann. Wie sind die Geschichten denn dann?
Naja, Campbell ist eine gnadenlos hellsichtige Menschenkennerin. Also sie schont niemanden und sie ist auch voller Empathie bei alledem. Und dann kommt ja noch dazu, das Englische hat diese Qualität von Andeutung, ne? Also es ist mehrdeutiger, jedenfalls sehr viel mehr als das Deutsche mit seiner Klarheit in der Aussage. Und das ist einfach etwas, was sie hier auch so ausspielt, was Campbell unglaublich gut ausspielen kann, dass es so einen Hallraum gibt, in dem starke Gefühle existieren, also Erhebungen, alles Mögliche. Und gleichzeitig gibt es immer so einen leichten, sachten, ironischen Hall. Mhm. Und das ist sehr, sehr toll an diesen Geschichten. Und das Ganze ist also immer leicht sarkastisch unterfüttert, aber eben auch stark emotional. Und ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Perspektive, weil all diese Geschichten haben Hauptfiguren, die unterschätzt werden von allen. Das sind Personen, die viel mehr erkennen und wissen und auch zu einigen mehr fähig sind, als man ihnen so zutraut, auch als Leser man ihnen zutraut. Und und dafür passt dieser zurückhaltende, manchmal kühle Ton von Campbell perfekt in diese Gefühlswelten dieser ganz, ganz vielschichtigen Figuren. Und die sind echt sehr, sehr überzeugend. Also auch in ihrer Abgründigkeit und in dieser Bosheit, die da manchmal mitspielt. Und mögen sie auch noch so seltsame Dinge tun, man glaubt ihnen.
Und was für Menschen sind das? Sind das Männer, Frauen, alt, jung, von denen da erzählt wird?
Das sind alle Frauen, und zwar alle alte Frauen.
Aha.
Und das ist jetzt natürlich so, dass irgendwie, man traut ja Frauen nicht viel interessante Aktivitäten zu. Und unsere Gesellschaft ist ja so, und die einzigen, die sich wirklich für alte Frauen interessieren, ist die Pharmaindustrie, ne, im Grunde. Und hier ist es eben mal anders. Sie kriegen nicht die passive Rolle in Verbrechen, Gewalt und folgenreichen Entscheidungen. Die Frauen sind alle welche, die, ja, nicht die starken Frauen aus der Kitsch-Ecke oder so, sondern sehr, sehr unterschiedlich. Also die eine zum Beispiel ist sehr illusionslos, aber keineswegs humorlos. Und begeht aus reinem Edelmut, aber auch aus Spaß an, ja, an einer gewissen Bosheit, eine edelmütige Tat, die ihrem Nachbarn, der ein gut aussehender, eingebildeter Scheißkerl ist, zum Verhängnis wird. So. Und dann gibt's aber auch eine andere, die ihre Katze bürstet und dabei sehr klug, sehr melancholisch und mit unterschwelligem Sarkasmus auch hier wieder über ihre Situation und die ihr zugedachte Rolle als strickende Großmutter nachdenkt. Dann gibt es eine andere, die geht auf eine falsche Beerdigung und hat dort eine ganz innige Begegnung mit dem Gespenst ihres einstigen Geliebten. Und dann gibt es wieder eine andere, die mit ganz glasklaren Erinnerungen sich bereit macht auf die Abfahrt zur Demenzklinik. Und dann gibt es noch eine, die sehr trickreich und sehr raffiniert mit ihrem Pflegeroboter kämpft, den sie Schopenhauer nennen will, aber dann Arthur nennen muss, weil Schopenhauer zu lang ist. Also eine wunderbare Geschichte. Und dann gibt es auch zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr schön fand, die Geschichte von Susan, die schon sterbend, ein schwerer Pflegefall ist und sich dann da noch so leidenschaftlich wie auch glücklich verliebt.
Und das, man hätte ja denken können, also Jane Campbell war wie gesagt Psychoanalytikerin, dass sie jetzt Patientengeschichten aus ihrer reichen Erfahrung erzählt, aber das sind diese Geschichten nicht, oder?
Nee, das sind keine Patientinnen-Geschichten, aber es sind natürlich Erfahrungen einer professionellen Zuhörerin, die da einfließen. Das ist wirklich eine Autorin, die genau in der Lage ist zu hören, was das Wesentliche an der Geschichte ist und die auch wirklich tiefe Einblicke in die menschliche Seele hat. Und ich nehme mal an, dass die Erfahrung und das Material, was sie da in all diesen Jahren gesammelt hat, für mehr als diese 13 Erzählungen reichen oder gereicht haben, die hier vorliegen. Aber es sind wirklich jetzt hier diese 13 feingestimmten Short Stories und die sind literarisch viel eher als psychologisch oder gar medizinisch. Und zwar sind sie das auch wirklich jenseits aller Klischees.
Die Entdeckungsgeschichte von Jane Campbell, sie hat 2017 eine ihrer Stories unverlangt eingesandt an die renommierte London Review of Books. Da wurde sie dann auch bald veröffentlicht, bekam viele Leserzuschriften dazu. So hat ihre Entdeckung begonnen, als sie 75 Jahre war. Und wenn ich sie so höre, für sie scheint das eine sehr wichtige Entdeckung zu sein, dieses späte Debüt.
Ja, unbedingt. Also ich beschäftige mich ja schon lange mit der Tradition des weiblichen Schreibens, sofern es eine Tradition ist. Und vor allen Dingen auch mit der Tradition weiblicher Darstellungen in der Literatur, auch im Film und im Theater. Und haben ja alte Frauen wahlweise das Fach der Hexe, der Kupplerin oder der komischen Alten und heutzutage mehr der lächerlichen Alten. Ne? So die vor allem ältere Frauen mit sexuellen Begehren sind immer so ein bisschen lächerlich. Und dann gibt es ab und zu noch die weise Alte, das ist dann so ein Wesen jenseits von ja, fleischlichen Begierden und emotionalen Bedürfnissen. Und das ist hier eben wirklich ganz, ganz anders. Und deswegen denke ich, dass dieses Buch vielleicht mal ein Meilenstein sein wird in der Literaturgeschichte. Also so eine entscheidende Veränderung der Abbildung von Frauen, also ohne Lamoyanz, ohne so eine falsche Gefühligkeit, so ein Wir-Mädchen-Gefühl und eben auch ohne diesen starke Frauenkitsch, den man ja auch nicht mehr hören und lesen will. Dafür ist es wirklich schonungslos und es ist abgründig und es ist wunderbar emotional und ganz nah am wirklichen Leben.
Das Buch Kleine Kratzer von Jane Campbell. Die Stories wurden aus dem Englischen übersetzt von Bettina Aber-Barnell. Im Kiona Verlag ist das Buch erschienen mit knapp 200 Seiten. 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Katharina Döbler. Der Dichter Rainer Kunze hat in einem seiner Gedichte geschrieben, entlang dem Staunen siedelt das Gedicht, da gehen wir hin. Heute wird Rainer Kunze 90 Jahre alt. Im S. Fischer Verlag ist aus diesem Anlass eine umfassende Ausgabe seiner gesammelten Gedichte erschienen. Sein berühmtester Gedichtband ist höchstwahrscheinlich das Buch »Die wunderbaren Jahre«. 1976 wurde das Buch in der Bundesrepublik veröffentlicht. Damals hat Rainer Kunze noch in der DDR gelebt und geschrieben. 1977 hat er die DDR verlassen müssen. Im gleichen Jahr wurde er im Westen mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet. Rainer Kunze ist seit langem krank. Er lebt mit seiner Frau zurückgezogen bei Passau. Und zu seinem 90. Geburtstag spreche ich jetzt mit einem Schriftsteller, der Rainer Kunze und sein Werk sehr gut kennt. Marco Martin nämlich, der ist hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Ja, hallo.
Wenn Sie auf die Gedichte von, das Werk von Rainer Kunze schauen, was würden Sie sagen, was ist das Besondere daran?
Das Besondere daran ist, dass er sowohl in Prosa wie in Lyrik einer der genauesten, poetischsten Chronisten der Gegenwart ist. Die wunderbaren Jahre, kein Gedichtband, sondern ein Prosaband, haben damals die DDR auf eine Weise kenntlich gemacht, dass die Stasi sofort Kampagnen fuhr, den Dichter bespitzeln ließ, denunzieren ließ, in der Wohnung Abhörinstallationen anbrachte, weil die wunderbaren Jahre, Prosa aber geschrieben mit der Feinheit des Lyrikers, ganz konkret beschrieben, wie Jugendliche in der DDR lebten und versuchten, ein eigenes Leben zu führen mit Jeans, mit langen Haaren, mit sogenannter wilder Musik und wie sie dann zugerichtet wurden. Und das ohne jegliche Rhetorik in ganz feinen Vignetten und deshalb natürlich der ungeheure Hass der DDR, der ihn dann auch noch nach der Übersiedlung 1977 im Westen weiter verfolgte. Hier allerdings durch ein sich progressiv wähnendes Milieu, dem Rainer Kunze zu konservativ war. Konservativ bedeutete in dieser irren Wahrnehmung jemand, der Klartext sprach über die DDR.
Und wie Sie dieses Buch, die wunderbaren Jahre, beschrieben haben, Ist das etwas, was einem heute noch die Augen öffnet für den Wunsch, die Sehnsucht nach einem anderen Leben innerhalb eines Systems, oder ist das eingeschlossen in diesem historischen Raum der DDR?
Nein, keineswegs. Schon aufgrund der Schönheit und der Genauigkeit der Sprache, aber dann auch ins Politische gehend. Wir haben ja jetzt so eine Welle von nachgeborenen Büchern von Katja Heuer, also die Tochter dieses DDR-Offiziers, die jetzt über die DDR schreibt, dass es im Grunde genommen eigentlich, naja, die Leute machten da halt auch Urlaub wie sonst wo. Und wenn man da Rainer Kunzes Buch dagegen setzt, ist das natürlich eine ganz andere Dimension. Ein Buch, das jeder Generation eigentlich zu empfehlen ist, jenseits von Ideologie. Und natürlich die AfD-Erfolge im Osten, die Verhärtung, die seelische Verhärtung, die Empathielosigkeit über Generationen hinweg, das beschreibt natürlich auch schon vor über 40 Jahren beschreiben die wunderbaren Jahre. Von da an ist dieses Buch, das nie aktualistisch sein wollte, immer noch aktuell.
Ich habe vor 8 Jahren, waren es glaube ich, genau hier im Deutschlandfunk Kultur mit Rainer Kunze selbst gesprochen, und er hat öfter gesagt in Äußerungen, dass Gedichte für ihn lebensnotwendig seien, und danach habe ich ihn dann gefragt, was heißt das, dass Gedichte für Sie lebensnotwendig sind, Herr Kunze?
Das betrifft nicht nur mich. Vor 3000 Jahren, also 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, entstand in Ägypten folgendes Gedicht. Ihre Stirn ist die Vogelfalle aus rotem Holz. Ich bin der Ganter. Gefangen sind meine Füße. Ihr Haar ist der Köder. Die Falle ist aufgestellt am Wegrand. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein seitenverkehrtes Heidenröslein. Nur 5000 Jahre früher geschrieben und entstanden auf einem anderen Erdteil. Die Struktur des Poetischen, Bildes ist auf allen Erdteilen und war zu allen Zeiten dieselbe. Das heißt, das metaphorische Denken ist etwas, das uns allen gegeben ist, und es gehört, das metaphorische Denken gehört zu den Überlebensmethoden der Menschheit. Sie können in einer Metapher etwas ausdrücken, was Sie weder beschreiben noch wissenschaftlich noch in irgendeiner anderen Weise formulieren können, ausdrücken können.
Der Dichter Rainer Kunze in einem Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Und Herr Martin, was Rainer Kunze da sagt, das metaphorische Denken als eine Überlebensmethode der Menschheit, schlägt sich das denn nieder in seinen Gedichten, diese Anschauung?
Ja, es schlägt sich nieder, und wir haben ja auch gehört, in der Genauigkeit seiner Diktion scheint ja schon auf, auch die Genauigkeit seines Schreibens und was er als metaphorisches Denken beschreibt. Ich gebe nochmal ein Beispiel eines meiner Lieblingsgedichte. Kurzes: Möglichkeit, einen Sinn zu finden. Durch die Risse des Glaubens schimmert das Nichts. Doch schon der Kiesel nimmt die Wärme an der Hand. Ich meine, da haben wir die letzten Fragen, die sogenannten letzten Fragen in 5 Zeilen. Und das ist Rainer Kunze.
Wir können ihn auch mal selbst hören mit einem Gedicht, ja, wo wir gerade beim Gedichte hören sind. Das hat er uns auch damals vorgelesen bei unserem Gespräch hier.
Unwirklicher Maitag. So sehr blühten die Kirsch- und Mostbirnbäume, dass sie sich verwandelten in weißes Gewölk. Das Dorf, eingeblüht, schwebte davon. Mit unserem weißen Haar täuschten wir vor, dazu zu gehören, und wurden schwerelos.
Das Gedicht Unwirklicher Maitag von Rainer Kunze, der heute 90 Jahre alt wird. Wir sprechen über ihn mit dem Schriftsteller Marco Martin. Sie haben mit ihm eine auch sehr persönliche Geschichte, habe ich läuten hören. Erzählen Sie uns doch bitte von dieser Geschichte auch.
Ja, in der Tat. Ich hatte zu DDR-Zeiten als Jugendlicher mit ihm Briefkontakt über Deckadressen, weil ich ja wusste, wie observiert oder wie toxisch im Stasi, in der Stasi-Wahrnehmung der Name Rainer Kunze ist. Und dann kam sein Buch, der Gedichtband eines jeden einzigen Leben zu mir in die DDR. Kurz darauf erfolgte dann die Ausreise aus der DDR.
Also und Ihre Ausreise?
Meine Ausreise aus der DDR im Mai 1989 mit diesem Buch von Rainer Kunze sozusagen als Talisman, als Beschreibung seiner östlichen Vergangenheit und gleichzeitig als Poesie gewordene Chronik seiner Erfahrungen im Westen. Aber ehe ich dann diesen Ausreiseantrag bekam, musste ich mich bei der sogenannten Kaderabteilung einfinden des Betriebes, wo ich dann als Hilfsarbeiter abgestraft zu arbeiten hatte. Und die Genossin Kaderleiterin blätterte die Akte auf, heftete einige Seiten, die meine politische Abstrafung seit der Schulzeit dokumentierten, raus und sagte zu mir leise, packen Sie es bitte ein, damit Sie nicht irgendwann glauben, Sie hätten das nur geträumt. Und ich habe das eingepackt, ich habe es mit in den Westen geschmuggelt, aber ich hatte sie damals schon gefragt, weshalb sie diesen Mut findet, als Genossin. Und sie sagt, wissen Sie was, ich habe irgendwann auf Frias Berlin eine Lesung von Rainer Kunzes Wunderbaren Jahren gehört. Und das hat mich so beeindruckt und jetzt kann ich versuchen, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Ich meine, ist das nicht großartig? Mhm. Und dann kam ich mit meiner Familie in Gießen an, 19. Mai, wie gesagt 1989, vier Tage später, das Jubiläum des Grundgesetzes, 23. Mai 1989, eine Lesung in Gießen mit Rainer Kunze. Und seitdem dauert unsere Freundschaft, die mir sehr viel wert ist.
Die sehr viele Gründe hat, wie wir jetzt auch gehört haben von Ihnen. Der Schriftsteller Marco Martin über den Dichter Rainer Kunze, der wird heute 90 Jahre alt. Die neue Ausgabe mit Rainer Kunzes gesammelten Gedichten aus dem S. Fischer Verlag, die hat knapp 500 Seiten. Sie ist für 30 € zu haben. Vielen Dank an Marco Martin. Georgi Gospodinov, das war der erste Autor aus Bulgarien, der den International Booker Preis gewonnen hat. Das ist ihm gelungen mit seinem Roman Zeitzuflucht. Und dieser Roman, der gefällt auch der Buchhändlerin Luise Merkel von der Ilmenauer Bücherstube, einer Buchhandlung in Ilmenau eben, in Thüringen. Sie will uns dieses Buch jetzt empfehlen. Guten Tag, Frau Merkel.
Guten Tag.
Was ist es denn, was Ihnen so gefällt an Georgi Gospodinovs Zeitzuflucht-Roman?
Also in Zeitzuflucht gründet Gaustin, unser Protagonist, mit Hilfe des Erzählers eine Klinik für die Vergangenheit. Und diese Klinik kann man sich vorstellen, dass in jedem Stockwerk ein anderes Jahrzehnt nachgebildet wird. Unter dem Dach ist zum Beispiel eine Wohnung, die komplett im Stil der 60er eingerichtet wurde, mit allen Details, also die damals typische Fototapete ist zu finden. Und der Neckermann-Katalog liegt auf dem Tisch, auch das Beatles-Poster hängt an der Wand. Und im Erdgeschoss ist zum Beispiel eine Wohnung, die nach den 40ern rekonstruiert wurde. Und diese Einrichtung soll eigentlich Menschen mit Alzheimer helfen, ihren Erinnerungen wieder näher zu kommen. Das funktioniert tatsächlich auch sehr gut, doch immer mehr gesunde Menschen interessieren sich dann auch für die Klinik. Und ja, es geht irgendwie um diese Faszination, dass man frei wählen kann, in welche Zeit man jetzt erleben möchte und auch die Möglichkeit besteht, in eine ja vielleicht auch verklärte Vergangenheit zu reisen. Das Projekt wird dann immer größer und bald gibt es auch ganze Stadtteile, die in einer vergangenen Zeit leben und schließlich ganze Länder, die diesem Reiz vergangener Zeitalter und Epochen anheimfallen. Und ich finde, es ist ein total spannendes Thema, also Zeit an sich und hier in dem Roman auch total genial ja irgendwie verarbeitet, dass jetzt auch gar nicht mehr unbedingt die Zukunft vor einem liegt, sondern die Möglichkeit besteht, in die Vergangenheit hineinzuleben. Also ein, ich finde, irres Gedankenexperiment, ganz grandios umgesetzt und ja, ein kluges Buch mit auch einem gewissen Witz.
Das kann man ja sicherlich auch politisch verstehen, wie ja, diverse gesellschaftliche Ordnungen oder Länder in Europa gerade stark von Vergangenheitssehnsucht geprägt sind. Aber reden wir über Ihre zweite Empfehlung. Das ist ein Debütroman jetzt in diesem Fall, ein Buch von Bahset Karim Khanim. Der Autor wurde 1977 in Teheran geboren. Seine Familie ist dann 1986 aus dem Iran nach Deutschland ins Exil gegangen und Bahset Karim Karim Khani lebt heute in Berlin. Sein Buch heißt, sein Debütroman, Hund, Wolf, Schakal. Warum empfehlen Sie das?
Ja, also in dem Buch geht es darum, wie der 11-jährige Sam mit seinem Vater und seinem kleinen Bruder aus dem Iran nach Deutschland flieht. Und diese Flucht passiert infolge der iranischen Revolution, während der auch die Mutter von Sam und seinem kleinen Bruder hingerichtet wurde. Und in Deutschland landen die drei dann in Berlin-Neukölln. Und das Gefühl der Fremdheit ist eigentlich schier überwältigend. Gerade der Vater erholt sich nie richtig von dieser Entwurzelung. Und Sam hat nun das Gefühl, die Rolle des Familienoberhauptes ausfüllen zu müssen, weil in seinen Augen der Vater das nicht mehr so richtig hinkriegt. Und jetzt kümmert sich Sam eben um das Ansehen und die Sicherheit, auch die finanzielle Sicherheit der Familie, und gerät dadurch und auch durch seine Perspektivlosigkeit immer tiefer in das gewaltvolle Milieu der Straßengangs. Und also für mich ist dieses Buch so wichtig, weil es mir die Möglichkeit gibt, eine Perspektive einzunehmen, die mir ja sonst verschlossen bleibt. Also ich habe immer hier in Sicherheit gelebt und musste auch nie in die Fremde fliehen. Und das Buch hat mir dabei sehr geholfen, mich einzufühlen, besser verstehen zu können, auch Vorurteile zu überwinden. Also ja, ein Lesestoff voller wertvoller Erkenntnisse und dazu noch rasant und kraftvoll erzählt. Also das war super.
Das Buch Hund, Wolf, Schakal von Bahset Karim Khani. Im Hansa Verlag ist das erschienen. Ihre dritte Empfehlung, die kommt aus Frankreich. Das ist der Roman Brüderchen von Clara Dupont-Monod. Für das Buch wurde die Autorin im vergangenen Jahr ausgezeichnet, unter anderem mit dem Prix Féminin. Worum geht's denn in dem Roman Brüderchen?
Ja, also das Buch liegt mir ganz besonders am Herzen. Darin geht es um eine Familie, die besteht aus einem Vater, einer Mutter, einem großen Bruder und seiner kleinen Schwester. Und in diese Familie wird ein Kind geboren, das Brüderchen eben. Und es kommt, das möchte ich gerne in den Worten der Autorin ausdrücken, unangepasst auf diese Welt. Seine dunklen Augen tanzen umher und halten nichts fest. Sein Körper ist zu schwach, als dass es sich jemals aufrichten oder laufen könnte. Und jetzt geht es darum, wie die Familie und vor allem die beiden Geschwister mit dieser neuen Situation umgehen und das auch wirklich ganz unterschiedlich tun. Und dieses Buch hat mich einfach unglaublich berührt. Es ist voller Traurigkeit und Ungerechtigkeit, aber auch voller Hingabe und Liebe und Zärtlichkeit und Zusammenhalt. Also ein ganz intensives Leseerlebnis, herzerweichend und wunderschön.
Das Buch Brüderchen von Clara Dupont-Monod, das ist im Piper Verlag erschienen. Das waren drei Empfehlungen von Luise Merkel von der Ilmenauer Bücherstube. Haben Sie ganz herzlichen Dank.